Also, zum Thema Energiewende, schaffen wir das? Steigen wir ein mit den 17 Nachhaltigkeitszielen, die wir uns als Weltengemeinschaft, Gesellschaft gegeben haben. Also 17 an der Zahl. Und wenn man sich diese Ziele alle so anguckt, denke ich, kann man eigentlich alle unterschreiben. Manche findet man persönlich vielleicht wichtiger als andere. Also man sieht hier oben das Thema Nummer 5, Geschlechtergleichstellung. Gab es ein paar Diskussionen jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar, dass Katar das etwas anders interpretiert und sieht, als wir das tun in Deutschland oder in Europa. Was ich jetzt heute machen möchte, ist in diesem Vortrag, dass ich mich um das Thema 7 oder das SDG 7 beschäftige, bezahlbare und saubere Energie. Und zwar unter dem Dach von Ziel 13, aus meiner persönlichen Sicht sicherlich eines der wichtigsten Ziele für die nachhaltige Entwicklung, nämlich die Maßnahmen zum Klimaschutz. Da hängen natürlich viele Unterthemen dran, aber darauf will ich mich jetzt mal konzentrieren und überlegen, wie können wir also die Ziele, die wir uns auch wieder als Staatengemeinschaft immer wieder gegeben haben, also angefangen in Rio de Janeiro, schon etliche Jahre jetzt her, dann natürlich Kyoto, Paris, ja, und wo wir noch so alles waren, Glasgow, jetzt in Ägypten, das hat wieder nicht so gut geklappt. Und ja, eigentlich wissen wir genau, was wir tun wollen, tun sollten, tun müssten. Passieren tut aber relativ, passiert relativ wenig. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir das besser auf die Straße bringen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und ein Punkt soll halt sein, saubere Energie, das ist ein Punkt. Aber, und die Diskussion haben wir jetzt ja ganz besonders im Moment, das ganze Thema der bezahlbaren Energie, auch das wollen wir erreichen, müssen wir erreichen. Energie darf kein Luxusgut sein. Ich habe mal drei Leitfragen jetzt für diesen Vortrag mitgebracht, die wir jetzt in den nächsten ungefähr gut 30 Minuten uns ansehen werden oder mal diskutieren können. Wir steigen ein mit dem Thema Klimawandel, also wo stehen wir beim Klimawandel? Zweiter Aspekt ist dann, wie erzeugen wir klimaneutral Energie? Und Energie umfasst dabei die drei Sektoren Strom, Wärme und den Transportsektor. Und dann die dritte entscheidende Frage, erreichen wir unsere Ziele oder wird es eng? Steigen wir ein mit dem ersten, mit der ersten Frage, wo stehen wir im Moment eigentlich beim Thema Klimawandel? Also, dass der Klimawandel da ist, ist, denke ich, völlig unstrittig, dass die Erde einen Treibhauseffekt hat, der durch Treibhausgase angetrieben wird. Auch das ist hinlänglich bekannt. Da gibt es jetzt auch aus physikalischer Sicht, ich bin von Haus aus Physiker, gibt es eigentlich überhaupt nichts zu diskutieren. Das wissen wir seit 1890. Arrhenius hat es damals als erster mal aufs Papier gebracht und erklärt, wie Treibhausgase dafür sorgen, dass die Erde sich erwärmt. Das ist auch gut, denn hätten wir keine Atmosphäre, wie es der Mond hat, oder nur eine sehr, sehr schwache Atmosphäre wie der Mars, dann sähe es hier auf der Erde komplett anders aus. Wir hätten nämlich eine Oberflächentemperatur von minus 19 Grad Celsius. Wo kommt das her? Na, unsere Energiequelle ist primär die Sonne. Wir können, glaube ich, die Erdwärme aus dem Erdkern, die kann man weitestgehend vernachlässigen bei diesen Effekten. Also Energiequelle ist die Sonne. Die heizt die Erde auf bis zu einer bestimmten Temperatur, nämlich minus 19 Grad Celsius. Und dann entsteht ein energetisches Gleichgewicht, das ist nämlich die Energie, die eingestrahlt wird von der Sonne, die wir aufnehmen, in gleichem Maße auch wieder abgegeben wird, sodass wir dann ein Gleichgewicht haben. Das bedeutet aber minus 19 Grad. Wir haben also eine Eisschicht. Wir haben kein flüssiges Wasser, was die Grundvoraussetzung ist für Leben auf einem Planeten. Das ist so die stark vereinfachte Grundvoraussetzung, damit es auf einem Planeten lebenswert ist. Jetzt haben wir dankenswerterweise eine Atmosphäre, die im Moment folgendermaßen zusammengesetzt ist. Wir sehen das hier rechts. Also der Hauptteil unserer Atmosphäre besteht aus Stickstoff. Das sind so knapp 80%. Dann haben wir noch knapp 20%, also etwas weniger sind wir beim Sauerstoff. Dann kommen noch ein paar Spurengase also Edelgase, und dann kommen ganz, ganz kleiner Teil Spurengase. Dazu zählt dann insbesondere das Kohlendioxid. Man sieht es hier oben, diese vier Moleküle mal dargestellt als Kügelchen und die chemische Gleichung. Also das hier ist das Kohlendioxid, wir haben das Methan, das ist im Prinzip Erdgas, also CH4. Wir haben das Lachgas und das Ozon, das sind die vier zentralen Klimagase. Dazu kommt, das sehen wir hier in der Wolke dargestellt, noch Wasser. Also Wasserdampf ist tatsächlich das stärkste Klimagas, das wir in der Atmosphäre haben. Aber durch die Wolkenbildung haben wir starke Effekte, die dazu führen, dass nicht die komplette Wärme, die jetzt von der Erde abgestrahlt wird, ins Universum wieder entweichen kann, sondern diese Moleküle sind in der Lage, diese Wärmestrahlung, das ist im Prinzip ja nur Licht in einem bestimmten Wellenlängenbereich, also sehr langwelliges Licht, Infrarotstrahlung, aufzufangen, aufzunehmen und nach einer gewissen Zeit wieder abzugeben. Also was passiert bei dieser Aufnahme dieser Wärmestrahlung, die jetzt hier vom Erdboden kommt? Die Moleküle fangen an zu schwingen. Wir müssen Energie erhalten, die kann nicht einfach irgendwo hingehen. Was also passiert ist, dass diese Moleküle anfangen zu schwingen. Nach einer gewissen Zeit hören die damit wieder auf und müssen dann diese Energie auch wieder abgeben in Form von Wärmestrahlung. Die kann entweder rausgehen ins Weltall oder zurückgeworfen werden auf die Erde. Und dieser Effekt, das ist dann, also stark vereinfacht, dann der Treibhauseffekt, wie man das auch beim Auto im Sommer kennt, wenn man das Auto in der Sonne auf dem Parkplatz stehen hat, ist es im Auto auch 60 Grad heiß, obwohl es draußen nur 25 ist, weil einfach die Wärmestrahlung, die sich im Auto bildet, nicht durch die Fensterscheiben entweichen kann und dass sich das Auto einfach aufheizt. Das Gleiche macht die Atmosphäre, machen diese Klimagase auch in der Atmosphäre, was dazu führt, dass wir unter normalen Umständen eine Temperatur von im Moment plus 15 Grad Celsius hätten. Das heißt also, dass diese Treibhausgase, wie wir sie im Moment in der Atmosphäre haben, dazu führen, dass sich die Erde um 33 Grad Celsius erwärmt. Das ist ein wichtiger Effekt. Da muss man aber bedenken, gibt es so ein paar Kritiker, die sagen, boah, also das sind so wenig, die Konzentration ist so gering, das kann ja gar nicht sein, das muss dann ganz andere Effekte sein. Also das prominenteste Beispiel, denke ich, ist das Kohlendioxid. Das hat eine Konzentration in der Atmosphäre von etwas über 400 ppm. Also ppm steht für Parts per Million. Das heißt, auf eine Million Luftmoleküle kommen gut 400 Moleküle Kohlendioxid. Da sagen jetzt die Kritiker, ja, nee, das kann ja nicht sein. Das ist ja gar nicht, reicht ja gar nicht aus, um diesen starken Effekt zu haben. Doch tut er, weil die Konzentration eines Stoffes nichts über deren Fähigkeiten aussagt, Dinge zu tun. Also ein Beispiel, was man dann immer bringen kann, ist, dass die Konzentration von Cyanid in der Luft, also wenn wir 200, eine Konzentration von 200 ppm Cyanid in der Luft haben, ist das tödlich. Also die Hälfte der Konzentration vom Kohlendioxid in unserer Atmosphäre reicht aus, damit dieser Stoff schon tödlich ist. Also auch da, die Konzentrationen haben erstmal keine direkte Aussagekraft, und diese 400 ppm bei den anderen Molekülen ist es etwas weniger. Dafür sind diese anderen Moleküle, also das Methan, Lachgas und Ozon, deutlich klimaschädlicher. Die sind deutlich stärker in der Lage, die Wärmestrahlung wieder zurückzuwerfen auf die Erde. Weil beim Methan ist es so Faktor 25 bis 30 im Vergleich zum Kohlendioxid. Naja, und das führt einfach dazu, mit den Konzentrationen, dass wir also im Moment eine Temperatur von plus 15 Grad haben. Jetzt ist es aber so, jetzt haben wir als Menschen angefangen, vor ungefähr 10.000 Jahren mit der Zivilisation, das kann man tatsächlich nachweisen, dass wir seit 10.000 Jahren das Ökosystem Erde verändern. Insbesondere natürlich seit Beginn der industriellen Revolution, ich sage mal so Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts angefangen in Großbritannien, dass wir durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, angefangen mit der Kohle, dann kam das Öl und dann Mitte des 20. Jahrhunderts das Erdgas, weitere Treibhausgase in die Atmosphäre gelassen haben, insbesondere natürlich durch die Verbrennungsprozesse Kohlendioxid, sodass wir die Konzentration dieser Treibhausgase in den letzten, ja, rund 200 Jahren etwa verdoppelt haben. Also vor dem industriellen Zeitalter hatten wir eine Konzentration von, ja, 200, 250 ppm Kohlendioxid. Mittlerweile sind wir bei über 400. Und das führt dazu, dass die Temperatur sich bereits jetzt schon um 1,2 Grad global verändert hat, mit den Folgen, die wir tatsächlich jetzt schon spüren, in Deutschland, in Europa, weltweit, insbesondere natürlich zu merken an diesen Starkregenereignissen, an diesen extremen Wetterereignissen, die wir weltweit beobachten. Die haben wir jetzt in Deutschland, also hier bei uns in Rheinland-Pfalz, letztes Jahr gehabt mit der Flutkatastrophe im Ahrtal. Das ist zwar nur ein Einzelereignis gewesen, aber diese einzelnen Einzelereignisse lassen sich zusammengefasst tatsächlich alle auf den fortschreitenden Klimawandel zurückführen. Naja, wenn wir so weitermachen wie bisher, gucken wir uns gleich noch an, werden wir so also eine Temperaturerhöhung von weiteren 3 Grad Celsius haben. Das heißt, die Erde wird sich dann auf plus 18 Grad erwärmen. Da könnte man jetzt hier in weiten Teilen Deutschlands sagen, auch plus 3 Grad, das wäre ja nicht ganz so verkehrt. Da ist der Sommer etwas sonniger und der Winter nicht ganz so kalt. Wir müssen weniger heizen. Ja, aber 3 Grad Veränderung der Atmosphärentemperatur und vor allen Dingen, was viel stärker wirkt, ist, dass die Wärmeenergie auch massiv von den Weltmeeren aufgenommen wird. Da wird auch viel Wärme gespeichert. Die Meere erwärmen sich mit entsprechenden katastrophalen Folgen für das Ökosystem Meer. Naja, und das führt einfach dazu, dass wir das Ökosystem Erde komplett verändern werden. So wie wir es jetzt kennen, wird es dann in einigen Jahrzehnten nicht mehr sein. Bestes Beispiel, um sich das so ein bisschen vorstellen zu können, ist, dass während der letzten Eiszeit, die ja so vor gut 10.000, 15.000 Jahren geendet hat, dass es dort 3 bis 4 Grad kälter war als heute. Und da sah die Welt auch komplett anders aus. Da war Deutschland in weiten Teilen vergletschert und vereist. Also 3 Grad mehr wird massive Folgen haben auf das Weltklima. Es gibt auch welche, die dann sagen, ja, aber es war ja auch schon mal deutlich wärmer. Wir hatten ja auch schon mal 12 Grad höhere Temperaturen als heute. Ja, das ist richtig. Also vor etlichen 100 Millionen Jahren, also Karbonzeitalter zum Beispiel, da war die Erde komplett eisfrei. Da war der Meeresspiegel auch deutlich höher. Da sahen die Kontinente komplett anders aus. Da hatten wir weitestgehend Sumpf- und Dschungellandschaften auf der Welt. Das, ja, da kann man sich auch dran anpassen. Das Problem ist tatsächlich die Geschwindigkeit, die wir haben. Ökosysteme können sich nicht so schnell anpassen an diese Temperaturveränderungen. Hier jetzt dargestellt und Moment, ich stoppe mal ganz kurz einmal die Präsentation und fahre noch mal an den Anfang, um die Grafik zu erklären, bevor sie losläuft. Also jetzt ist ja die Frage, wer ist jetzt schuld am Klimawandel? Da gibt es ja auch die Diskussion, ja, wir in Deutschland, wir sind zwar ein Industrieland, aber wir können so also wirklich machen, können wir nichts. Also lassen wir es doch. Was ich jetzt hier dargestellt habe auf der Folie sind die kumulierten Treibhausgasemissionen seit 1750. Das heißt, das hat man sich angeguckt, wie viel Treibhausgasemissionen haben die unterschiedlichen Länder pro Jahr emittiert. Das lässt sich ganz gut rückwärts rechnen. Und dann einfach die einzelnen Jahre aufsummiert, um dann die gesamte Emission zu berechnen. Man sieht hier auf der Seite dann gleich noch die Temperaturentwicklung. Das gucken wir uns mal einmal an in dem Diagramm. Moment, ich springe mal in die richtige Richtung. So, lass das jetzt laufen. Er springt hier leider, das ist doof. Moment, ich lasse ihn nochmal richtig laufen. Ich darf nicht klicken, das ist das Problem. Also, was man jetzt hier sieht, die Briten haben angefangen mit der industriellen Revolution. Jetzt taucht rechts die Temperaturskala auf. Der Referenzzeitraum ist 1950 bis 1980, also ein 30-Jahres-Zeitraum, eine Generation als Nullwert. Wir haben Ende des 19. Jahrhunderts haben wir quasi nur Kohle verwendet als Brennstoff. Das ging dann so mit dem Ende des Ersten Weltkriegs los, dass wir dann auch das Öl als neuen Energieträger bekommen haben. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg haben wir im Vereinigten Staaten dann den ersten Platz bei den kumulierten Treibhausgasemissionen übernommen. Wir in Deutschland sind auf Platz 3, noch hinter Großbritannien. Wir sind jetzt schon nach dem Zweiten Weltkrieg, da kommt dann das Gas als neue Energiequelle dazu. Wir sehen jetzt gleich, dass Russland oder damals die Sowjetunion jetzt massiv aufholen durch die industrielle Entwicklung. Und dann im Jahr ungefähr 2000 kommt dann China noch als neuer Player dazu. Wir sehen, die Amerikaner bleiben weiterhin auf Platz 1. Jetzt kommen die Chinesen durch ihre massive industrielle Entwicklung. Und wir sehen den Stand jetzt im Jahre 2019. Da sind die Amerikaner also auf Platz 1, China Platz 2, Russland Dritter und wir als kleines Land, denn Deutschland ist eigentlich in dem Vergleich dieser drei großen Länder ein kleines Land, wir sind auf Platz 4. Und da muss man sagen, das ist eine Verantwortung, die wir als kleines Land zu tragen haben. Ich will sogar so weit gehen, dass wir eine Schuld haben am Klimawandel durch die industrielle Entwicklung, die wir in Deutschland erlebt haben, mit Beginn des oder ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute, durch den Einsatz hauptsächlich von Kohle als Energieträger. Ja, tragen wir einfach eine massive Verantwortung für den Klimawandel, der derzeit passiert. Zwar haben wir nur in Anführungszeichen 2% Anteil an den aktuellen Klimagasemissionen, aber trotzdem, wir sind auf Platz 4 als kleines Land. Und das ist schon bedeutsam, dass wir etwas tun müssen als hochentwickelte Industrienation, um dort aktiv zu sein. Die Grafik, Stefan Grünbaum, habe ich tatsächlich auch pro Kopf. Die gibt es bei mir auch auf dem YouTube-Kanal. Da sieht das aber nicht viel besser aus. Da sind die Chinesen natürlich deutlich weiter hinten, weil Emissionen pro Kopf hilft den Chinesen im Moment noch, aber die holen auch da auf. Und hier sind jetzt auch nur die großen Länder gezeigt. Also da ist Katar zum Beispiel natürlich auf Platz 1, Luxemburg ist irgendwie auf Platz 2 oder 3, weil es einfach kleine Länder sind. Aber diese Zahlenspielereien kann man natürlich machen. Einfach mal gucken bei mir im YouTube-Kanal, da findet man die diese Animation auch. Weiterer Punkt, und dann will ich das Thema Klimawandel tatsächlich auch verlassen. Man sieht jetzt hier, und ich blende direkt beide Grafiken ein, also dieses gepixelte Schwarz im Hintergrund, das ist eine Studie der Exxon Research and Engineering Company. Das ist quasi die Forschungsabteilung von Exxon, einem der größten Mineralölkonzerne der Welt. Die haben 1982 eine Studie veröffentlicht, die findet man auch im Netz. Zu den Auswirkungen des Klimawandels. Das heißt, die haben sich 82 schon damit beschäftigt, also 1982. Und man sieht jetzt hier auf diesen Grafiken im Hintergrund einmal auf der X-Achse die Jahre von 1960 bis 2100 und auf der Y-Achse einmal die Konzentration von Kohlendioxid, wieder in ppm, und auf der rechten Y-Achse der Anstieg der atmosphärischen Temperatur in Grad Celsius. Und was man jetzt sieht in Schwarz, die obere Kurve ist jetzt also die Konzentration des Kohlendioxid in der Atmosphäre und die untere Kurve halt die Temperaturentwicklung. Und wenn man das mal gegen die Messdaten hält, also linke Grafik in Blau, das ist die CO2-Konzentration und dann diese roten, gelben und grünen Kurven geben dann die Pfade an, auf die wir kommen müssten. Also der grüne Pfad ist der, dass wir bei 2 Grad Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts bleiben werden. Da müssten also die Treibhausgasemissionen reduzieren und die Konzentration noch rückfahren. Wir sind auf dem Pfad zwischen dem gelben und der roten Kurve. Das heißt also eine CO2-Konzentration im Bereich von 600 bis zu 1000 ppm. Und auf der rechten Seite sieht man dann bei den Temperaturen, also in Blau wieder die tatsächliche gemessene Temperatur bis 2020 und dann sind wir gerade auf dem Weg zwischen Gelb und Rot, also im Bereich von, ich sage mal, ungefähr 3 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts. Und was ich erschreckend finde oder demaskierend ist, dass diese Untersuchung, diese Modellrechnung, die Exxon damals gemacht hat, fast perfekt zu den aktuellen Messdaten und zu unseren heutigen Klimamodellen passen. Das heißt also, dieser Mythos, der gerne geschürt wird, ja, das mit diesem Klimawandel, das ist ja alles neu und so genau weiß man es nicht, ist absoluter Blödsinn. Wir wissen sehr genau, was passiert. Wir wissen auch schon sehr lange sehr genau, was passiert. Denn die Supercomputer aus dem Jahr 1982, die tragen heutzutage mit Smartwatches am Handgelenk, was die Rechenkapazität angeht. Also wir sind viel, viel weiter und die Prognosen passen trotzdem im Rahmen natürlich der Rechengenauigkeit. Das heißt also, die Mineralölkonzerne, es ist bekannt. Und die haben jetzt ihr Geschäftsmodell nicht geändert und gesagt, boah, das ist ja schwierig mit den Fossilen, lass uns doch was anderes machen, sondern haben eher ihre Marketingstrategie verändert, die, und das muss man leider zugeben, relativ erfolgreich ist, weil es immer noch genug Zweifler gibt und immer noch zu wenig Macher gibt, die etwas dagegen tun. Also, von daher, Klimawandel ist da, wir sind voll drin, wir haben ihn sehr, sehr gut verstanden. Was immer noch Stand der Forschung ist, ist das ganze Thema der Kipppunkte. Also, wenn jetzt einzelne Ökosysteme umkippen, was heißt das dann, wo führt das hin? Diese Auswirkungen zu modellieren ist gar nicht so trivial, aber da werden wir auch immer besser, noch die Messdaten werden immer genauer, immer belastbarer. Also, es ist erschreckend, wie genau wir wissen, wie schlimm der Klimawandel uns treffen wird. Jetzt die nächste Frage ist natürlich, ja gut, schaffen wir es denn eigentlich, unsere Energieversorgung umzustellen auf eine klimaneutrale Energieversorgung? Denn das muss das Ziel sein. Wir dürfen keine Treibhausgase mehr emittieren bei Produktion von Strom, von Wärme und im Transportsektor. Da müssen wir uns erstmal mit der Definition der regenerativen oder erneuerbaren Energie beschäftigen. Denn die Physiker sagen jetzt sofort, ja, Freunde, also erneuerbar ist Energie ja schon mal gar nicht. Ihr könnt Energie nicht erzeugen oder vernichten, ihr könnt sie nur umwandeln. Und ich bin ja Physiker, muss sagen, ja, stimmt. Aber es hat sich mittlerweile sowohl in der populärwissenschaftlichen Branche als auch in der Wissenschaft selber der Begriff der erneuerbaren Energie fest definiert und festgesetzt. Der ist so anerkannt, von daher kann man diese Diskussionen oder diese Pseudodiskussionen einfach auch lassen. Was man jetzt hier sieht, ist die Definition der erneuerbaren Energien im Vergleich zu einer fossilen Energiequelle. Bei fossilen Energien, wir sehen das auf der linken Seite, Braunkohle, also ich kann jedem, der mal sehen will, was wir da für einen Irrwitz betreiben, mal entweder in die Lausitz fahren oder dann im Westen Deutschlands bei Garzweiler, also zwischen Mönchengladbach und Köln, sich das mal anzugucken, was da passiert. Also Braunkohle, wir haben unten rechts die Steinkohle und das Erdöl als Energieträger. Der Zustrom, das heißt also die Erzeugung von neuem Rohstoff, ist sehr, sehr gering. Das dauert Jahrmillionen. Dabei ist gleichzeitig der Abstrom, das heißt also das Verbrennen von fossilen Treibstoffen. Wir sehen hier verschiedene Arten der Kohle. Rechts haben wir so eines der größten Braunkohlekraftwerke in Deutschland. Bei Garzweiler. Der Abstrom ist um ein Vielfaches größer. Wir verbrennen in einem Jahr die fossile Energiemenge, die die Natur in einer Million Jahre hergestellt hat. Also von daher Energiebilanz schwierig. Umgekehrt hier unten, also die Energiequelle ist die Sonne. Wie gesagt, wir lassen jetzt mal die Erdwärme weg, weil die nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Sonne ist unsere immense Energiequelle. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Systeme, die diese Sonnenenergie verarbeiten können, entweder direkt als Photovoltaikanlagen oder indirekt über Wind- oder Wasserkraft, weil auch da die treibende Kraft natürlich die Sonne ist. Da ist es so, dass der Zustrom, das heißt die solare Energie, die eingestrahlt wird, um ein Vielfaches größer ist als das, was wir aus dem System ziehen können. Man kann immer so Rechenspiele machen, also tatsächlich ist es so, dass es reicht, 1,5 Stunden der Sonnenenergie einzusammeln, um die Erde ein Jahr lang mit Energie, mit Primärenergie zu versorgen. Das sind immer so Energierechenspielchen, die man machen kann. Stellt aber ganz gut dar, welches Potenzial wir haben bei der Nutzung der solaren Energie in den verschiedenen Formen. Und dann vielleicht noch ein kleiner Punkt, weil das jetzt in der letzten Woche durch die Presse gegangen ist. Die Sonne ist ein sehr guter, sehr dankbarer Fusionsreaktor. Wir haben es jetzt ja in den USA geschafft, zum ersten Mal einen Fusionsprozess zu laufen zu lassen, der mehr Energie abgibt, als er als reingegeben wird. Stimmt nur zum Teil, weil die Hilfssysteme nicht betrachtet wurden. Das heißt, also die ganze Energie, die für die Laser benötigt wurden, für diese Fusionsreaktion, die wurden nicht mit betrachtet. Also dieser menschlich gemachte Fusionsreaktor braucht sicherlich noch einige Jahrzehnte, bis er auf industriellem Produktionsniveau ist. Der kommt zu spät. Das wird nicht helfen. Also von daher, wir haben sehr günstige Energiequellen. Wie das in 100 Jahren aussehen wird mit einem Fusionsreaktor, keine Ahnung. Das könnte sicherlich auch nochmal helfen. Dann haben wir gar keine Energieprobleme mehr. Aber was den Klimawandel angeht, kommt der Fusionsreaktor zu spät. Und bis der dann auch wirtschaftlich attraktiv ist, wird es auch nochmal dauern. Also Photovoltaik, Wind, Wasserkraft sind sehr günstig. Gucken wir uns gleich nochmal eben an. Im Moment ist es so, dass wir, jetzt werfen wir den Blick mal auf Deutschland, der Energiebedarf tatsächlich primär fossil gedeckt wird. Wir sehen hier links die Energiequellen, also Öl, Kohle, Erdgas. Ich zähle die Kernkraft auch dazu. Das ist eine fossile Energiequelle, weil wir fossile Rohstoffe, nämlich Uran, brauchen. Auch wenn Kernkraft als grüne Technologie mittlerweile deklariert wurde, weil sie natürlich im Betrieb quasi keine Treibhausgasemissionen hat. Ja, das stimmt. Als Physiker sage ich aber bei der Kernkraft, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, die stärkste Kraft des Universums, nämlich die Kernkraft, zu nutzen, um in so einer Kiste Wasser heiß zu machen. Denn viel mehr machen wir ja nicht in den Kernkraftanlagen. Ja, kann man machen, ist aber sicherlich keine Zukunft. Und wir sehen eigentlich auch, dass die Kernkraft keine Zukunft eigentlich mehr hat, primär aus Kostengründen. Auf der rechten Seite die Verbrauchseinheiten, also die Haushalte, das Gewerbe, die Industrie und dann haben wir den Transportsektor, der dann die Energie benötigt. Und zwar verschiedene Arten der Energie, nämlich elektrische Energie, also den Strom. Dann unterscheiden wir die Wärmeenergie in die Raumwärme und die Prozesswärme. Raumwärme merken wir jetzt im Moment, in den letzten Tagen war es ja doch knackig kalt. Dann haben wir aber noch die ganze Prozesswärme in industriellen Prozessen. Da zählt sowohl die Energie dazu, die der Bäcker braucht, um Brot zu backen, aber auch die chemische Industrie, die Stahlindustrie, um ihre Produkte zu fertigen. Das ist dann Hochtemperatur-Prozesswärme im Bereich von 200, 300, 500 Grad Celsius. Und der dritte Bereich ist dann halt das ganze Thema Treibstoffe. Wir wollen jetzt gerne diesen Bedarf auf der rechten Seite decken mit regenerativen Energiequellen. Photovoltaik und Wind allen voran. Gucken wir gleich, warum das die beiden zentralen Säulen sind. Wir haben die Wasserkraft, die spielt in Deutschland eine untergeordnete Rolle. Die wird auch kein großes Potenzial entwickeln. Die Bioenergie wird auch kein großes Potenzial haben. Dann haben wir noch die Solarthermie, also die Nutzung der solaren Einstrahlung, um warmes Wasser zu machen. Das dient dann für die Versorgung mit Raumwärme. Was wir machen müssen, ist, wir müssen dann diese Energieformen transportieren, wir müssen sie speichern, wir müssen sie umwandeln in andere Formen der Energie. Da brauchen wir entsprechende Systeme. Das ist jetzt aber alles nichts Kompliziertes, das können wir schon, die Technologie ist da, die können wir sicherlich noch effizienter gestalten, aber an sich ist es erstmal so, dass wir die Energie eigentlich ganz gut transportieren und speichern können. Insbesondere legen wir den Schwerpunkt immer auf die elektrische Energie, weil wir die sehr leicht erzeugen können. Wir können sie sehr leicht transportieren über die Stromnetze, relativ verlustfrei. Das geht ganz gut, oder verlustarm. Und wir können sie dann auch wieder rückumwandeln in andere Energieformen. Wir können aus Strom Wärme machen. Wir können den Strom nutzen, um chemische Prozesse anzutreiben. Wir können aus Strom theoretisch Treibstoffe machen. Also Strom ist ein sehr dankbarer Energieträger und ja, sehr gut verstanden. Also von daher, das ist so das Ziel. Problem ist jetzt in Deutschland, und das sieht jetzt weltweit nicht anders aus, da sind wir in Deutschland eigentlich schon ganz gut. Also beim Strom sind wir im Moment für das Jahr 2021 bei 41,1% Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Das heißt also, mehr als die Hälfte der Energie kommt aus fossilen Energieträgern. Das wird sich 2022 wieder ein bisschen verbessern. Bei der Raum- und Prozesswärme sieht es anders aus. Man sieht hier jetzt noch an der Größe dieser Kreise, dass der Wärmebedarf, na, knapp 80%, also 3/4 des Energiebedarfs in Deutschland geht in den Wärmebedarf. Da werden nur 16,5% aus regenerativen Quellen erzeugt. Das ist dann primär Holz, was wir dann verbrennen und dann umwandeln in Strom und Wärme. Und im Verkehrssektor, der Verkehrssektor hat ähnlich wie der Stromsektor so einen Anteil von 20%, also pardon, bei der Wärme sind es 60, nicht 80%. 60% Wärmebedarf, 20% Strom, 20% Treibstoff. Das ist so der typische Wert für Industrienationen, sodass wir so ja, knapp die Hälfte der Energie geht in die Wärme. Und das ist das Problem, weil wir da eine schlechte Abdeckung durch Erneuerbare haben. Im Verkehrssektor noch schlimmer, da sind wir nur bei 6,8%. Das ist ein echtes Problem, weil der Verkehrssektor umfasst Autos, LKWs, Schiffe und die Flugzeuge. Beim Privatverkehr sind wir ganz langsam auf einem guten Weg mit der Elektromobilität, dass wir da Strom nutzen. Das ist viel effizienter, aber ja, der Strom kommt immer noch aus den Kohlekraftwerken. Alle anderen Transportformen funktionieren im Moment nur auf Basis von Öl oder Benzin, Diesel, also Öl als Grundstoff. Tatsächlich, weil sie gerade die Frage im Chat kommt, also wie viel Strom erneuerbar produziert wird, aber nicht eingespeist wird. Ja, also die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, die müsste ich nachgucken. Die Bundesnetzagentur gibt da jedes Jahr diesen sogenannten Monitoring-Bericht raus. Das ist halt noch ein Relikt des EEGs, dass die erneuerbaren Energienanlagen abgeschaltet werden müssen, dennoch werden sie vergütet. Das ist so ein bisschen das Problem, dass das Geld dann gezahlt werden muss, obwohl erneuerbare Energienanlagen nicht produzieren. Abgeschaltet werden müssen sie, um das Stromnetz stabil zu halten. Vor allem in Norddeutschland, wenn dann sehr viel Windstrom im Netz ist, werden diese Anlagen abgeschaltet. Eine Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist auch nicht so, dass man sagt, das ist nur ein halbes Prozent. Aber ich habe keine Zahl im Kopf, die müsste ich mal nachgucken. Gibt es aber auf der Seite von der Bundesnetzagentur, die Protokoll über monitort das eigentlich sehr genau und stellt die Daten auch ganz gut dar. Zahlen habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht im Kopf. Also, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen raus aus den Fossilen. Das muss unser Ziel sein. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie entscheiden wir das, auf welche Energiequelle, auf welche Technologie wir setzen? Ich habe jetzt hier mal dargestellt in dem Diagramm, auch wieder ein bisschen komplexer, deswegen will ich es mal in Ruhe erklären. Jetzt für den Energieträger Steinkohle einmal dargestellt auf der X-Achse, was sind die Stromgestehungskosten? Also was kostet mich eine Einheit Strom aus einem neu gebauten Kohlekraftwerk? Da sind wir bei ja, zwischen 14 und 15 Cent pro Kilowattstunde, also eine Einheit Strom. Das ist die, sind die reinen Produktionskosten. Da sind keine Umlagen, Abgaben, Netzentgelte, Steuern oder sonst was drauf. Das ist wirklich der reine Rohpreis, quasi Werksverkauf vom Kraftwerk. Die alten Kraftwerke, die wir jetzt auch noch in Deutschland haben, die produzieren den Strom deutlich günstiger. Die sind im Bereich von 4 bis 6 Cent. Ich aber dann, dass das alte Meiler sind, die abgeschrieben sind. Wenn man heute aber ein neues Steinkohlekraftwerk in Deutschland baut oder in Europa baut, liegen wir bei 14 bis 15 Cent pro Kilowattstunde. Zweite Achse, Y-Achse, zeigt an, wie groß sind die Treibhausgasemissionen in Gramm pro Kilowattstunde, also Gramm, wie viel CO2 emittieren wir pro Stromeinheit. Das ist jetzt beim Steinkohlekraftwerk sind das so 860 Gramm pro Stromeinheit. Das heißt also, Kohle ist schon eine sehr dreckige Energiequelle, weil einfach pro produzierte Einheit relativ viel Treibhausgase abgegeben werden. Und jetzt mit diesen Angaben kann man jetzt die verschiedenen Energieträger mal vergleichen. Und die Größe von dem Kreis gibt jetzt an, wie viel Leistung haben wir im Moment in Deutschland installiert. Das ist bei der Steinkohle ungefähr 20 Gigawatt. Wenn man sich das mal anguckt, wie sieht das jetzt aus in Deutschland? Also wir haben hier dann noch die Braunkohle, die ist etwas günstiger. Also wir werden in Deutschland nicht auf die Idee kommen, neue Braunkohlekraftwerke zu bauen. Die produzieren etwas günstiger. Wenn wir sie neu bauen, sind wir so bei 13 Cent. Die emittieren aber 1000 Gramm CO2 pro Kilowattstunde oder pro Stromeinheit. Liegt aber daran, dass die Braunkohle nicht so eine hohe Energiedichte hat wie die Steinkohle. Wenn man sich das jetzt anguckt mit den ganzen Energiesystemen, die wir in Deutschland nutzen, also das Erdgas, da sind wir so bei den Produktionskosten von ungefähr 10 Cent. Also immer ein bisschen die Frage, welche Studie man heranzieht, wie man es rechnet, wo man die Systemgrenzen zieht. Da liegen wir so rund 10 Cent. Die CO2-Emissionen sind halb so groß wie bei der Kohle, also liegen wir zwischen 400 und 600 Gramm. Auch da so ein bisschen mal die Frage nach der Rechnung und nach der Auslastung dieser Kraftwerke. Also von daher schon grüner und Gas ist ja als grün deklariert worden. Aber tatsächlich ist das Gas auch eine dreckige Energiequelle für die Energie. Und dann sehen wir hier auf der rechten Seite die Kernkraft, die ist natürlich emissionsarm. Also hier habe ich jetzt als Emissionswert ungefähr 100 Gramm pro Kilowattstunde angegeben. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Da muss man natürlich den gesamten Prozess berücksichtigen. Also den Bau, die Errichtung von dem Kernkraftwerk, den Abbau des Rohstoffs Uran, Transport des Rohstoffs Uran und dann am Ende den Rückbau der Kernkraftanlage, sodass man dann bilanziell auf Emissionen kommt. Also hier sind jetzt knapp 100 Gramm angesetzt. Es gibt auch Studien, die sagen, das sind nur 30 Gramm. Spielt auch keine Rolle, auf das Zehntel Gramm genau zu rechnen. Entscheidend ist, also, ja, die haben Emissionen und sind aber, und das ist das Hauptproblem, die sind wahnsinnig teuer. Also ein neues Kernkraftwerk zu bauen, da kostet der Strom auch 14 bis 15 Cent die Kilowattstunde. Also das macht überhaupt keinen Sinn in der heutigen Zeit, neue Kernkraftwerke zu bauen. Einmal, weil die Bauzeit sehr, sehr lange ist. Das beobachten wir in Europa insbesondere, aber das haben, sehen wir auch weltweit, sodass diese Kraftwerke einfach wirtschaftlich überhaupt nicht betrieben werden können, und die hohen Kosten dann auf alle Nutzerinnen und Nutzer, umgelegt werden. Was dann nicht berücksichtigt ist, das ist bei der Kernenergie noch ein bisschen schwierig, weil die Frage jetzt gerade im Chat kommt, die Endlagerkosten sind nicht mit eingerechnet, weil das ja Kosten sind für die nächsten 10 oder 20.000 Jahre, die kann ja keiner rechnen. Also das ist nicht mit eingepreist. Was natürlich auch nicht eingepreist ist, weil man das auch nicht fair rechnen kann, ist etwaige Versicherungskosten. Es gibt keine Versicherung, die Kernkraftanlagen versichern würde. Auch da gibt es verschiedene Studien, die das mal gerechnet haben. Da kommen hier witzige Zahlen raus, was dann die Stromentstehungskosten sind. Ich glaube, die liegen dann im Bereich von 2 bis 3 Euro. Das ist nicht absoluter Blödsinn. Das Risiko oder die Versicherung für einen Unfall, einen verheerenden Unfall in einer Kernkraftanlage, trägt die Gesellschaft und damit wir. Also wir haben es in Japan gesehen, wir haben es in Tschernobyl gesehen, und die Folgen sind noch nicht abgearbeitet. Bevor ich die Frage zu den Speichern beantworte, da kommen wir gleich noch zu, einmal kurz der Blick auf die Erneuerbaren, also Photovoltaik und Wind, und zwar unterteilt hier hellblau Onshore-Wind, also an Land, und dann Offshore-Wind auf dem Meer. Die sind sehr günstig. Also der Offshore-Wind immer noch knapp 10 Cent, das ist immer noch eine teure Energiequelle, Photovoltaik. Und jetzt, das ist der Durchschnittspreis, das darf man nicht vergessen, das geht auch günstiger, geht auch teurer. Aber Photovoltaik produziert für 7 bis 8 Cent die Kilowattstunde. Windenergie an Land, an günstigen Standorten, liegt im Bereich so 5 bis 7 Cent die Kilowattstunde bei. Nicht null Emissionen, auch klar, sondern ein paar Emissionen haben wir auch, weil wir die Herstellung, die Errichtung der Anlagen, den Rückbau der Anlage berücksichtigen müssen. Bei Photovoltaik sind wir also bei 50 Gramm, bei Windenergie bei, ich glaube, 10 bis 20 Gramm pro Kilowattstunde. Also das ist tatsächlich ein entscheidender Punkt. Das macht diese beiden Energieträger, diese Einheiten, diese Erzeugungseinheiten sehr attraktiv bei der Bereitstellung von elektrischer Energie, denn alle Systeme produzieren elektrische Energie hauptsächlich. Und eigentlich macht es Sinn, auf Photovoltaik und Wind zu setzen, wenn wir sagen, wir wollen ein günstiges Energiesystem haben, was dabei gleichzeitig klimaneutral ist. Eigentlich alles super. Es geht, wie gesagt, noch günstiger. Also Photovoltaikstrom kann man in Mexiko für 1 Cent die Kilowattstunde produzieren. Das ist die günstigste Energiequelle, die wir als Menschheit jemals zur Verfügung hatten. Von daher macht es halt Sinn. Aber, und das ist jetzt die Frage, die im Chat gerade kommt, was ist mit den Speicherkosten? Ja, die sind nicht berücksichtigt, weil die extra kommen. Die sind teuer. Da muss man wieder unterscheiden, was haben wir für Speicherarten. Lithium-Ionen-Batterien, da sinken die Preise im Moment sehr, sehr schnell. Da sind wir jetzt im Bereich von, ich glaube, 15 bis 20 Cent pro Kilowattstunde gespeicherter elektrischer Energie aus dem Lithium-Ionen-Akku, also im großen, den man jetzt im Haus hat oder auch im Auto. Zweite Art des Speichers ist dann das Pumpspeicherkraftwerk. Da haben wir in Deutschland gar nicht so viele. Also im Goldistal ist das zweitgrößte in Thüringen. Drittgrößte Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland ist Vianden. Das ist in Luxemburg, direkt an der deutsch-luxemburgischen Grenze, hier in der Nähe von Trier. Hängt am deutschen Stromnetz, wird vom deutschen Netzbetreiber verwaltet. Ein sehr großes Ding, das kann, hat ein gutes 1 Gigawatt Leistung, was die Speicherkapazität angeht. Die sind aber immens teuer, diese Pumpspeicherkraftwerke, und Deutschland hat da wenig Potenzial. Also es ist viel sinnvoller, den Überschussstrom, den wir in Deutschland haben, in die Nachbarländer zu transportieren. Also Österreich hat, glaube ich, Faktor 50 größere Speicherkapazitäten bei den Pumpspeicherkraftwerken. Norwegen Faktor, boah, ich weiß gar nicht, 200, 300, also deutlich mehr. Oder sogar 500, ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf. Also, das macht wenig Sinn, das in Deutschland aufzubauen, die Kapazitäten hier zu errichten, das wäre viel zu teuer. Die müsste man draufrechnen, die muss man streng genommen bei Kohle auch draufrechnen, so ein bisschen. Da braucht man natürlich nicht so viel Speicherkapazität. Aber dennoch kann man zeigen, in einem künftigen Energiesystem die Erzeugungseinheiten Photovoltaik und Wind, die natürlich wetterabhängig sind, in Verbindung mit modernen Speichersystemen, werden trotzdem die Energiekosten senken. Das kann man tatsächlich zeigen und rechnen. Das haben wir selber bei unserem Institut mal gerechnet. Also hier in der Liste sieht man oben links Alexander Blinden, meinen Doktoranden. Der hat es in seiner Masterarbeit mal gerechnet für ganz Europa, was erstmal die Energieversorgung angeht, noch nicht das Monetäre, sondern nur die reine energetische Betrachtung mit dem Fokus auf das ganze Thema Dunkelflauten. Kein Problem. Also Energieversorgung kriegen wir hin. Heißt jetzt also, die klimaneutrale Energieerzeugung ist kein Problem. Die Technik ist da. Ich habe das ganze Thema Speicher jetzt hier weggelassen, sonst machen wir dann eine ganze Vorlesungsreihe draus. Aber ich habe es kurz angedeutet, also das funktioniert. So, jetzt ist die dritte, letzte Frage, die wir uns heute stellen wollen. Erreichen wir denn unsere Klimaschutzziele? Kriegen wir das jetzt hin? Denn die Technik ist da und wir haben auch verstanden, wir müssen was tun. Also, dann mal los. Was wir jetzt hier sehen, Und da habe ich jetzt Daten genommen von der Webseite Energy Charts vom Professor Burger vom Fraunhofer ISE, also einem der großen Forschungsinstitute im Bereich der Energietechnik in Deutschland, der wirklich eine super Seite hat. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal auf der Seite energy-charts.info mal zu tummeln. Ich habe jetzt mit dem jetzt keinen Vertrag gemacht, um Werbung zu machen, weil die ist wirklich richtig gut. Der nutzt öffentlich zugängliche Daten der Energieversorgungsunternehmen, der Netzbetreiber und visualisiert die wirklich sehr, sehr schön. Da habe ich jetzt mal die Kraftwerksleistung rausgenommen. Wo stehen wir? Also sind es erstmal nur Zahlen, ob jetzt 20 Gigawatt viel oder wenig ist, ist einmal dahingestellt. Was wir haben ist, wir haben ungefähr 20 Gigawatt Braunkohle, 20 Gigawatt Steinkohle. Wir haben immer noch 8 Gigawatt Kernkraft in Deutschland. Da war eigentlich der Plan, Ende des Jahres die Dinge abzuschalten. Jetzt verlängern wir es noch ein bisschen, um über den Winter zu kommen und eine mögliche Blackout- oder Brownout-Gefahr, also großflächigere Stromausfälle, abzufangen, ob die Kernkraft das alleine kann, möchte ich mal ein Fragezeichen dann machen. Die Kernkraft ist gar keine flexible Energiequelle. Da helfen uns dann eher unsere europäischen Nachbarn in dem europäischen Stromverbund. Das ist eigentlich kein Problem. Was wir noch haben, gut 30 Gigawatt Erdgaskraftwerke, also wo Gas verbrannt wird. Und dann kommt der große Teil der Erneuerbaren. Wir haben über 60 Gigawatt Photovoltaik und Wind, also die dreifache Leistung und vielleicht zur Kohle. Bioenergie sind wir bei knapp 10 Gigawatt, Wasser bei knapp 5 Gigawatt. Also entscheidend sind jetzt gar nicht die absoluten Zahlen, sondern mehr so die Verhältnisse. Denn was man beachten muss, genau, es geht um die reine Stromerzeugung. Denn das ist so der Plan bei dieser Energiewende. Wir wollen Strom erzeugen und dann in die anderen Sektoren bringen. Also aus dem Strom dann die Energieversorgung decken, die elektrische Energieversorgung decken, aber auch die Wärmeversorgung und den Transportsektor, weil Strom tatsächlich die, ja, ich sag mal, Premium-Energieart ist. Das ist, Wärme zu transportieren und zu speichern, ist wahnsinnig ineffizient. Lieber in Strom umwandeln und wieder zurückumwandeln. Das haben wir auch Verluste, geht aber tatsächlich relativ gut und wir können sie über sehr, sehr weite Strecken verlustarm transportieren. Was man jetzt hier beachten muss, ist also bei Photovoltaik und Wind, die Anlagen laufen halt nicht 24/7, da sehen wir jetzt gerade im Winter, sondern hängen vom Wetter ab. Das heißt, wir brauchen mehr Leistung, um die gleiche Energiemenge zu produzieren, wie das so ein Stein- oder Braunkohlekraftwerk machen kann, weil die natürlich, wenn man die füttert mit ihrem fossilen Brennstoff, einfach laufen können, ähnlich bei der Kernkraft. Das darf man nicht vergessen. Bei der Leistung ist es noch zu berücksichtigen, also der maximale Leistungsbedarf im deutschen Stromnetz liegt so bei ungefähr 80 Gigawatt. Das heißt, also die Kraftwerksleistung erstmal bei einem Summenspiel reicht mehr als aus. Wir haben eine deutliche Überkapazität. Es gibt jetzt kein Problem bei der deutschen, also bei der internen Versorgung, wobei die auch gar keine Rolle spielt. Dadurch, dass wir im deutschen Stromnetz hängen, im europäischen Stromnetz hängen, haben wir einen permanenten Austausch mit unseren Nachbarländern. Das ist auch der Grund, warum der Strom im Moment so teuer ist. Weil wir mit großen Strommengen nach Frankreich transportieren müssen, weil die Franzosen wahnsinnige Probleme haben durch technische Störungen bei ihren Kernkraftanlagen. Da fehlen also 10, 15 Gigawatt. Das ist schon ein erklecklicher Teil an Leistung. Den kompensieren wir in Deutschland durch die Steinkohleproduktion oder die Umwandlung der Steinkohle in elektrische Energie. Und dann geht der Strom hier über Südwestdeutschland nach Frankreich. Das ist nun mal der Vorteil und Nachteil eines europäischen Verbundsystems. Jetzt kann man nicht sagen, ja, das ist eigentlich alles gar nicht so schlecht, aber werden wir denn eigentlich effizienter, werden wir besser? Und das kann man tatsächlich beobachten. Hier auf der Grafik dargestellt von 1970 bis heute. Einmal die Treibhausgasemissionen, das ist die blaue Kurve, und dann das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das ist ja quasi ja, so eine Maßzahl für die, ja, für die wirtschaftliche Entwicklung, für das wirtschaftliche Niveau, die eine Nation hat. Und was wir sehen, bezogen auf das Jahr 1970, haben sich leider die Treibhausgasemissionen kaum verändert. Wir sind also im Vergleich zu 1970 haben wir 10-15% weniger Treibhausgasemissionen. Aber entscheidend ist der Unterschied zwischen der grünen und der blauen Kurve. Die haben sich nämlich entkoppelt, dass wir eine immense wirtschaftliche Leistung erbracht haben, dass wir uns wirtschaftlich weiterentwickelt haben. Das Bruttoinlandsprodukt ist um den Faktor 2,5 angestiegen. Wir sind bei 250% im Vergleich zum Jahr 1970. Und wir haben das entkoppelt von den Treibhausgasemissionen. Das heißt, also wir haben uns weiterentwickelt, wir haben einen hohen Lebensstandard, einen hohen Wohlstand erreicht in Deutschland ohne parallel die Treibhausgasemission mit hochzubringen. Schöner wäre jetzt gewesen, wenn wir jetzt diese blaue Kurve, die Treibhausgaskurve, nicht bei 100% lassen, sondern wenn die auf 0 gefallen wäre und wir dafür beim Bruttoinlandsprodukt vielleicht auf etwas weniger Wachstum gesetzt hätten. Haben wir halt nicht gemacht. Heißt also, erstmal die wichtige Aussage, ja, wir haben es geschafft, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu entkoppeln von den Treibhausgasemissionen. Jetzt muss unser Ziel sein, diese Treibhausgasemissionen zu reduzieren bei einem moderaten Anstieg unseres Wohlstands. Das ist möglich. Wir wollen ja jetzt nicht wieder zurück in die Höhlen und nur noch Feuer machen, sondern wir wollen ja unseren Wohlstand erreichen. Das ist möglich mit regenerativer Energietechnik, sehr effizient, und wir können dabei die Treibhausgasemissionen reduzieren. Wie muss jetzt das Energiesystem der Zukunft aussehen? Ich habe jetzt auch hier wieder die Daten vom Fraunhofer genommen, weil ich einfach mir gesagt habe, die sollen die Quellen einfach konsistent haben. Da gibt es auch verschiedene Studien aus Deutschland, aus Europa, weltweit von verschiedenen Forschungsinstituten. Was muss jetzt passieren? Wir müssen in Deutschland jährlich 22 Gigawatt an regenerativer Energietechnik zubauen. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Es gab immer wieder ein paar gute Jahre. Da haben wir in den ganz guten Jahren mal so 12 Gigawatt geschafft. Also da waren so 8 Gigawatt Photovoltaik und dann nur 3-4 Gigawatt Wind. Das hat funktioniert, aber von dem Pfad sind wir weg. Jetzt 2022, ich glaube, da sind wir so bei 5 Gigawatt Photovoltaik. Zahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Windenergie hat im Moment ein großes Problem in Deutschland. Wo müssen wir hin? Wir müssen von den 60 Gigawatt auf gut 400 Gigawatt Photovoltaik, Dachanlagen und Freiflächenanlagen, um die Energieversorgung in Deutschland, Energie heißt in diesem Moment wieder Stromversorgung, Wärmeversorgung und den Transportsektor, zu 100% dekarbonisieren, also frei von Treibhausgasemissionen zu machen. Wir nutzen den Strom aus Photovoltaikanlagen. Wir brauchen 250, 260 Gigawatt Windenergie, onshore wie offshore. Das sind rund 40.000 Windenergieanlagen. Wir haben heute 30.000 Windenergieanlagen, da sind auch viele alte dabei. Im Jahr 2045, wenn wir die Energiewende erfolgreich abschließen wollen, brauchen wir so rund 40.000 moderne Windturbinen. Bei der Bioenergie und der Wasserkraft wird nicht viel passieren. Die Zahlen sind weitestgehend gleich. Was wir dann noch brauchen, ist Speicherkapazität. Da ist jetzt sind wir bei 150 Gigawatt Leistung. Das ist also die Menge, die wir dann aufnehmen und abgeben können. Das sind dann stationäre Speicher, das sind auch die Autos, die Elektroautos, auch die sind nur fahrende Batterien, auch die können wir natürlich netzdienlich einsetzen, das machen wir heute noch nicht, technisch kein Problem. Und was wir dann auch noch brauchen für den Zeitraum, wenn wenig Wind weht und gleichzeitig wenig Sonne vorhanden ist, Gaskraftwerke, auch da müssen wir die Leistung verfünffachen ungefähr. Und wir brauchen, das sehen wir jetzt hier auch noch auf der Karte, Power-to-X, das heißt, wir nutzen Überschussstrom, um aus dem Strom dann Gase zu machen, im Moment primär die Idee, Wasserstoff zu erzeugen. Wir können auch Methan draus machen, also CH4. Was sich davon durchsetzen wird, wie das dann laufen wird, das wird sich noch zeigen, ob wir dann Mix bekommen. Im Moment ist der Fokus komplett auf Wasserstoff. Weiß ich persönlich nicht. Ich fände Methan sinnvoller. Da haben wir natürlich nochmal Wirkungsgradverluste. Aber es ist tatsächlich so, dass wir beim Methan den Vorteil haben, wir haben die bestehende Infrastruktur, wir haben Gasspeicher, wir haben die Gasleitungen und wir haben im Keller Heizsysteme, die Gas verbrennen können. Und wenn wir synthetisch Gas erzeugen können, ist das tatsächlich eine sehr attraktive Möglichkeit. Der Wasserstoff funktioniert auch. Also was sich da durchsetzen wird, müssen wir mal gucken. Aber das ist der Kraftwerkspark der Zukunft, nur für Deutschland. Weltweit, europaweit kann man das ähnlich rechnen. Wie gesagt, immer im Austausch mit den Nachbarländern, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Und was natürlich auch hier noch zukommt, das ist natürlich auch noch nicht berücksichtigt, das ganze Thema Netze. Wir müssen unsere Stromnetze massiv was ausbauen. Also, kurz zu den Fragen. Also einmal die Onshore-Windenergie, wie wichtig ist die? Wahnsinnig wichtig. Also Photovoltaik und Wind ergänzen sich perfekt. Denn wenn viel Sonne ist, im Sommer haben wir weniger Wind. Im Winter haben wir höhere Windgeschwindigkeiten, da haben wir weniger Sonne. Also die ergänzen sich wunderbar. Brauchen wir immer in Verbindung mit Speichern, Pumpspeicherkraftwerke, die dann in Europa sind. Also dass wir den Photovoltaikstrom aus Bayern dann nach Österreich schieben oder den Windstrom aus Norddeutschland dann nach Schweden oder nach Norwegen transportieren. Wunderbar. Wenn wir ihn brauchen, holen wir uns wieder zurück. Geht. Gar kein Problem. Wir brauchen nur entsprechende Koppelkapazitäten, um den Strom natürlich dann von Deutschland ins Ausland zu transportieren. Dass da jetzt so viel Widerstand in der Bevölkerung ist, ist Ja, also ich glaube, ein Fehler in den letzten Jahren denn gewesen in der öffentlichen Darstellung der Windenergie als Verspargelung der Landschaft und Vogelschreddermaschinen, was da alles so umgetrieben wurde, da hat aus meiner Sicht die Presse auch kein gutes Bild abgegeben. Wir auf Seiten der Wissenschaft auch nicht. Auch da hätten wir anders, besser, sachlicher kommunizieren müssen. Da sind auch Fehler passiert. Und das wieder einzufangen, ist so ein bisschen schwierig. Also von daher, und das, was in Bayern passiert, passiert landesweit auch. Wir bei uns in Rheinland-Pfalz haben auch massive Probleme beim Ausbau der Windenergie. Das ist dann auch ein politisches Problem. Wenn man stattdessen dann mehr Photovoltaik bauen würde, wäre alles gut. Passiert leider auch nicht. Also da ist einfach viel Halb und Unwissenheit in der Bevölkerung, sodass sich da, also dass da Dinge falsch dargestellt werden und dann einfach ja, Gegenwind im wahrsten Sinne des Wortes entsteht. Das ist so ein bisschen schade, obwohl die Technologie nachhaltig ist. Also, ja, sterben Vögel an Windenergieanlagen. Das kann man nicht verhindern, sterben auch Fledermäuse, aber da gibt es Technik, die das auf ein Minimum reduziert. Man kann nicht einfach ein Windrad bauen, das sind sehr umfangreiche Umweltprüfungen, die gemacht werden müssen. Und also auch da muss man ein bisschen aufpassen mit diesen Zahlen vergleichen, denn an Windrädern sterben halt Fledermäuse oder Greifvögel, aber jeder, der eine Katze zu Hause hat, weiß, wie viele Vögel die Katze schon getötet hat. Das sind zwar Singvögel, aber die Singvögel sind auch dann die Fressopfer für Greifvögel. Also von daher, die Biodiversität sollten wir an keiner Stelle zerstören. Ja, man muss es einfach mit Augenmaß machen, ein bisschen Pragmatismus und dann kriegen wir das tatsächlich hin. Bei der Geothermie, die taucht hier tatsächlich gar nicht auf oder kaum, weil sie in einem zukünftigen Energiesystem, zumindest in Deutschland und in weiten Teilen Europas, eine untergeordnete Rolle spielt. Liegt einfach daran, dass sie viel zu teuer ist. Also wir können die Geothermie nutzen, das heißt die Erdwärme für die Raumwärmeversorgung von Gebäuden in Kombination mit Wärmepumpen. Das ist effizient. Das ist ein bisschen aufwendiger, macht die Sache etwas teurer. Man muss bei manchen Stellen auch beachten, dass es da nochmal Umweltauflagen gibt, wenn man entsprechende Bohrungen machen möchte, um in eine Geothermie-Sonde in die Erde zu setzen. Aber die Geothermie auf industriellem Level, also um wirklich ein Geothermie-Kraftwerk zu haben, was Strom und gleichzeitig Abwärme produziert, der Strom ist viel zu teuer. Den kriegt man nicht verkauft. Da gibt es ganz wenig Regionen in Deutschland, wo das funktioniert. Island ist super. Klar, die wohnen quasi auf einem Vulkan, da klappt das wirklich perfekt. Aber die machen das auch schon. In Deutschland wird Geothermie ein Randthema bleiben, weil am Ende nicht die Technik entscheidet, sondern das Geld. Und das ist immer die haupttreibende Kraft. Was ist die günstigste Energiequelle? Wo steckt ein Staat? Wo steckt die Wirtschaft das Geld rein in eine Investition, die sich rentiert? Und das funktioniert bei der Geothermie kaum, und da ist auch das Entwicklungspotenzial, das technische Weiterentwicklungspotenzial relativ klein, auch wenn sie Vorteile hat. Sie ist grundlastfähig, sie kann 24/7 Strom produzieren und Wärme produzieren. Das geht jetzt, aber ach, die Kosten sind tatsächlich zu groß. Beim Wasserstoff noch, als weitere Frage, also was zum Thema Gesamtenergiebilanz beim Wasserstoff. Ja, die ist natürlich nicht gut, denn wenn wir Strom nehmen und in die Elektrolyse stecken, um dann aus Strom und Wasser dann Wasserstoff und Sauerstoff zu machen, und dann den Wasserstoff in einem zweiten Schritt wieder zu verstromen, das heißt also in der Brennstoffzelle oder in einem Verbrennungsprozess den Wasserstoff dann energetisch wieder zu nutzen, haben wir einen Wirkungsgrad von, ich weiß gar nicht, 35 bis 40%. Das ist nicht doll. Dennoch, also A, ist da auch noch Weiterentwicklungspotenzial, was den Wirkungsgrad angeht. Und das ist halt dann in dem zukünftigen Energiesystem wichtig, die Windenergie und auch die Photovoltaik, wenn die, also wenn wir im Stromnetz, müssen wir so rum anfangen, beim Stromnetz haben wir immer das Problem, wir müssen immer genau die Menge bereitstellen, die auch verbraucht wird. Wir können ja nicht die doppelte Energiemenge ins elektrische Netz bringen, im Vergleich zum Verbrauch, dann passiert Folgendes, dass die Frequenz im Stromnetz steigt. Das heißt, wir brauchen immer einen ausgeglichenen Energiehaushalt im Stromnetz. Was können wir machen? Hatten wir gerade die Frage schon, dann müssten wir die Wind- und Photovoltaikanlagen abschalten, damit das Netz ausgeglichen ist in der Zukunft. Oder, was viel schlauer ist, weil wenn die Batteriespeicher, die Pumpspeicher voll sind, dann nutzen wir noch den Überschussstrom, bevor wir ihn wegschmeißen, machen wir daraus Gas. Wasserstoff, Methan, whatever, ist ja egal. Denn lieber ineffizient oder nicht ganz so effizient nutzen als gar nicht nutzen. Das muss das Ziel sein. Das ist im Moment nicht wirtschaftlich. Deswegen passiert im Bereich der Wasserstoffsynthese und auch der Methansynthese noch relativ wenig. Das funktioniert leider noch nicht. Also da ist noch technologische Weiterentwicklung. Dafür suchen ja junge Menschen, die da Bock drauf haben und sich damit beschäftigen, ob das jetzt bei unserem Umweltcampus ist oder in Nordhausen an der Hochschule oder sonst wo in Deutschland, weltweit, das Thema voranzubringen. Denn da sind noch viele Fragen offen, die wir klären müssen. Denn wir brauchen Wasserstoff und oder Methan als Speichermedium neben den Batteriespeichern und neben den Pumpspeicherkraftwerken. Vielleicht noch ganz kurz das Bild, wie das bei uns am Umweltcampus in Birkenfeld ist. Wir sind ein klimaneutraler Hochschulstandort. Also wir haben bilanziell keine Treibhausgasemissionen. Wir sind jetzt auch tatsächlich vor einer Woche haben wir wieder den internationalen Preis gewonnen. Da sind Platz 6 weltweit, Platz 1 deutschlandweit als grünster Hochschulstandort. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir müssen natürlich auch ein bisschen was für tun. Was haben wir? Wir nutzen die Photovoltaik, um uns mit elektrischer Energie zu versorgen. Wir haben ein bisschen Solarthermie, die spielt aber eine untergeordnete Rolle. Wir haben moderne Gebäude. Man sieht hier unten das, so ein kleines Gebäude, das Kommunikationsgebäude. Das ist ein Null-Energie-Gebäude. Wir haben Solar-Carports, wo man sein Elektroauto laden kann. Wir haben Batteriesysteme, die die Energie aus den Solarzellen zwischenspeichert und den Campus dann mit elektrischer Energie versorgen kann, wenn wir nicht genug PV-Strom haben. Das, was wir nicht selber produzieren können, so ungefähr die Hälfte des Stromverbrauchs, können wir bilanziell selber produzieren. Den Rest kommt von einem Biomasseheizkraftwerk, das direkt bei uns an der Hochschule ist, was von einem Energieversorger betrieben wird. Die nutzen Altholz, verbrennen das, machen daraus einmal Strom, klimaneutral, und Wärme. Das wird dann in ein Nahwärmenetz gebracht und versorgt unter anderem uns als Hochschulstandort mit Wärme. Und das, was dann immer noch nicht reicht, dann nutzen wir dann einfach Ökostrom. Das heißt Photovoltaik, Wind, Wasserkraft von einem externen Energieversorger, sodass wir damit bilanziell auf Null sind. Warum zeige ich das? Klar, weil wir einmal stolz sind, weil wir zeigen können, es geht. Aber weil man damit auch zeigen kann, vor allem in der Industrie, im Privatbereich ist das viel einfacher, aber auch in der Industrie, es ist möglich, wenn ich möchte und entsprechend investiere, kann ich mich als Industrieunternehmen klimaneutral mit Energie versorgen und meinen wichtigen Beitrag bei der Energiewende leisten. Ja, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber langfristig rentiert sich dieses Invest, weil man unabhängig wird von externen Energieversorgern und den Preisspiralen, die da so getrieben werden. Und im Moment ja, kriegen wir so ein bisschen die Quittung der verpassten Chancen der letzten Jahre. Hätte man früher auf die Erneuerbaren gesetzt, und da können wir jetzt als lehrende Dozenten von den Hochschulen sagen, ha, haben wir euch immer schon gesagt, hättet ihr mal mehr PV und Wind gemacht, wärt ihr jetzt nicht so in Sorge, was die Gas- und Kohleversorgung angeht, aus Ländern, die Angriffskriege führen, dann wären wir tatsächlich eigentlich sehr gut aufgestellt. Aber gut, hätte, Fahrradkette, ist halt so. Da müssen wir jetzt halt mehr Tempo aufnehmen. Aber es ist möglich mit den Technologien, die heute schon da sind. Wir brauchen nichts Neues. Wir müssen nicht auf die große Wundertechnologie setzen, auf die so manche politische Parteien in Deutschland so setzen. Die sagen, ja, irgendwann kommt die Wunderenergiequelle und dann ist alles gut. Nee, kommt nicht. Bis sie kommt, dauert zu lange. Also nehmen wir noch das, was wir haben, Photovoltaik und Wind vor allen Dingen. In anderen Ländern die Wasserkraft. Tipptopp. Funktioniert alles. Und dann zum Schluss, dann kommen wir auch zum Ende des Vortrags. Die Frage, ja gut, schaffen wir das jetzt überhaupt? Ist denn da irgendwas möglich? Ich habe jetzt hier mal 4 Beispiele mitgebracht von Krisen, die Menschheit überwunden hat. Also angefangen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Pferdemist auf den Straßen, als es noch keine Autos gab, sondern Pferdefuhrwerke, bis also über Ozon und die Ozonlöcher 80er, 90er Jahre, dann das Waldsterben, was wir hier unten sehen, auch 80er, 90er Jahre und dann natürlich ganz aktuell das ganze Thema Corona-Pandemie, was wir jetzt seit 2019, 2020 haben. Wir waren in der Lage, als Menschheit diese Krisen zu überstehen, zu handeln, Lösungen zu finden. Nicht immer so intelligent, wie man es hätte tun können als aufgeklärte Gesellschaft. Also da sind auch viele Fehler passiert. ich finde dieses Beispiel hier mit diesem Pferdemist eigentlich ganz schön. Das ist jetzt so ein Artikel aus einer Zeitung aus dem Jahre 1893. Und damals, Ende des 19. Jahrhunderts, wurden schon so Rechnungen gemacht. Wenn das mit der Entwicklung der Pferdekutschen so weitergeht, dann werden wir bis Mitte des 20. Jahrhunderts, also 1950, wird so viel Pferdemist auf den Straßen liegen, das geht dann bis zur dritten Etage vom Empire State Building. Also die Rechnung, die wir heute machen, mit Meeresspiegelanstieg und so weiter und so fort, sind damals auch gemacht worden mit entsprechenden Zukunftsszenarien. Na gut, und dann kam das Auto und damit waren die Pferdekutschen sehr schnell verschwunden und damit auch der Pferdemist. Das war jetzt keine gesteuerte Lösung des Problems, aber wir konnten das Problem als Menschheit lösen, haben es verlagert, weil die Autos mit Öl betrieben werden und wir Treibhausgasemissionen produzieren. Also von daher, ja, wir sind als Menschheit sehr kreativ, Lösungen zu finden. Problem ist immer so ein bisschen, wir brauchen hier und da mal einen Schubser oder einen Schlag ins Gesicht oder auch mal zwei oder drei, bis wir aufwachen und dann endlich mal aktiv werden. Das haben wir jetzt vorhin an der Corona-Krise gemerkt, also die Todeszahlen, die wir weltweit in Deutschland und Europa hatten, wären nicht nötig gewesen, wenn wir etwas aufgeklärter, intelligenter gehandelt hätten. Naja gut, also so ist das leider. Wir müssen da auch immer so ein bisschen durch das Tal der Tränen. Aber dann schaffen wir das. Also von daher, ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir das mit der Energiewende und dem Klimawandel hinkriegen. Und damit sind wir dann tatsächlich auch schon am Ende des Vortrags. Hier nochmal unsere drei Leitfragen mit der kurzen, prägnanten Beantwortung. Also wo stehen wir beim Klimawandel? Die Bekämpfung ist keine nationale Aufgabe, das müssen wir nicht als Deutschland schaffen oder als Frankreich oder als Dänemark oder sonst jemand, sondern das ist eine Aufgabe, die wir europäisch und eigentlich global lösen müssen, weil es ein globales Problem ist, das müssen wir global lösen. Da müssen wir alle an einem Strang ziehen, das funktioniert noch nicht so richtig. Zweiter Punkt, also klimaneutrale Energieerzeugung ist möglich. Die Technik ist jetzt schon da, sie ist günstig. Sie wird durch den Ausbau der Kapazitäten immer günstiger. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Also eigentlich bis 2045 wäre wirklich der letzte Zeitpunkt, eher 2030. Das wird knapp. Und dann, letzte Frage, erreichen wir unsere Ziele? Ja und nein. Wir könnten sie erreichen, wenn wir wollten. Es ist keine Frage des Könnens. Es ist mehr, also einmal sicherlich eine politische Frage, aber auch eine Frage der Bevölkerung, dass man da mal vielleicht ein bisschen in die Hände spuckt und auch mal selber anpackt, ob das jetzt dann das Balkonkraftwerk ist am Haus oder als Unternehmer sagt, komm, ich pack doch jetzt die Photovoltaik aufs Dach, auch wenn sich die nicht nach 3 Jahren amortisiert. Und das ist ganz wichtig, die Energiekosten unseres transformierten Energiesystems in der Zukunft werden geringer sein als die Energiekosten, die wir heute haben. Die Energie wird frei von Importproblemen sein, von Preisspekulationen und grundsätzlich trotz der Speicherkapazität, die wir brauchen, ist diese Energie oder ist das Energiesystem der Zukunft günstiger als heute. Und damit haben wir eigentlich alle Ziele erreicht, die wir wollen. Günstig, klimaneutral, bei gleichem Wohlstand, alles super. Wir müssen nur machen.